Blanchet gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Lexus Schlieren. Jetzt neu mit 15 Jahren Lexus Relax Garantie.
Roger gegen Markus an dem Montag. Blocherkampagne für Neutralität. Überdeckt die ganze Schweiz. Hitzewelle, Trockenheit, was sind die Lehren daraus am heutigen Tag? Und der Donald Trump, als er der unfähig ist, hat er schon gesagt, ist er auch der korrupteste, über das wollen wir auch noch reden. Also, Abstimmung über Neutralitätsinitiative ist außergewöhnlich. Ein Projekt von Christoph Blocher, auch von ihm, privat finanziert im grossen Stil. Mehrere Millionen, hat gesagt, er sei drei bis jetzt. Kommt noch mehr, ich glaube, es ist viel mehr. Die ganze Schweiz ist zugepflastert. Beim Tessin über das Wochenende, noch à la guerre, und so, bei uns kein Krieg. Überall, der Milliardär will sich jetzt nur mal einen Erfolg kaufen und macht das mit dem Werbegeld, aber auch mit einer Aussage, die ich mehr als fragwürdig finde.
Gut, da können wir noch diskutieren über das Inhaltliche, aber ich muss sagen, ist natürlich eine geniale Kampagne. Erstens die Präsenz, da siehst du also sehr viel Geld einsetzt und ich meine, wirklich, ich sehe es auch, in jedem Dorf hängen die Plakate. Und zweitens, die Botschaft ist sehr einfach verständlich. Mein Kollege Dominik Freusi findet sie nicht gut, die Kampagne. Ich finde sie brillant, muss ehrlich sagen, mittlerweile, sie ist brillant. Und inhaltlich, ja, bin ich auch anderer Meinung. Es ist nicht so, dass wir sind ja nicht gegen den Krieg. Ich bin nicht gegen den Krieg.
Du bist für den Krieg.
Ich bin dafür gewesen, dass die Amerikaner den Hitler bekämpfen. Nein, das ist jetzt entscheidend. Nein, da würde ich immer wieder sagen, ich bin für Krieg, wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg gegen die Nazis. Da bin ich total dafür und du ja auch. Krieg ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes und es ist nicht wahr, dass die Schweiz dadurch, dass sie neutral war, den Krieg verhindert hätte. Wir sind vom Krieg verschont worden, unter anderem wegen der Neutralität.
Also, Werbung ist immer manipulativ, das geht aber ein bisschen weiter, weil wenn man das Gefühl hat, eben wenn man da für die Nein stimmen, dann sagt man für einen Krieg gegen die Schweiz. Und man glaubt ja vor allem in dem ganzen Zusammenhang, offenbar der Putin sagt beeindruckt von einer schweizerischen Neutralität. Also ich meine, wie naiv kann auch ein Christoph Blocher sein, dem ist irgendwie noch der Zweite Weltkrieg, den er als kleiner Bub erlebt hat, noch tief in den Knochen rein und wollte das machen. Also wenn man nur vergleicht zum Beispiel mit der Ukraine. 1994 haben sie die Atomwaffen abgegeben an die Russen und haben sich versprechen lassen, dass sie nicht angegriffen werden. Sie sind faktisch neutral gewesen. Was ist ihnen passiert? Die ganze Welt erlebt es jetzt.
Gut, das kannst du nicht vergleichen. Ich meine, das Gleiche kannst du ja sagen, Belgien. Belgien war immer neutral gewesen, es hat ihnen nichts genützt, sie sind zwei Kriege hineingezogen worden. Neutralitätspolitik ist etwas, das du über Jahrhunderte musst pflegen musst, dass sie geglaubt wird und gleichzeitig musst du das Glück haben, dass du strategisch so wichtig bist, dass alle Grossmächte der Meinung sind, ja, ist vielleicht besser, wenn es neutral ist. Und das ist halt der Fall in der Schweiz. Ich meine, die Schweizer Neutralität hat enorm viel zu tun mit unserer Geschichte. Das kannst du nicht einfach Geld auf andere Länder übertragen. Die Ukraine ist zum Beispiel ein Land, das ist interessant, hat immer wieder probiert, sich aus dem Kampf zwischen dem Osmanischen Reich und den Russen rauszuhalten. Und Polen sind ja eigentlich drei Grossmächte gewesen, um die Ukraine, die immer um die Ukraine gekämpft haben. Die Ukraine hat das nicht geschafft. Sie haben gewisse Phasen gehabt, wo sie probiert haben, neutral zu bleiben oder Grossmächte gegeneinander auszuspielen. Aber rein geopolitisch ist ihren Raum ganz anders als unseren.
Also gut, aber das ist ja ein Mythos, die schweizerische Neutralität. Die Schweiz hat ja früher nicht nur Waffen geliefert, sie haben Kriege geliefert. Kreisläufer, also Söldner. Ja. Und haben also meist bütend, haben sie gekämpft für die eine oder für die andere Seite, oder wenn es auch geht, auf beide Seiten, von Neutralität, von der faktischen Neutralität. Und auch vom Reichtum von der Schweiz, der da erschaffen worden ist, durch das viele Geld, das reingekommen ist, ist heute natürlich kein Reben. So wie du, eben seit 1515 sind wir neu.
Also erstens stimmt das nicht, das sage ich gar nicht. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, du kannst das Buch noch einmal lesen, du hast es ja gelesen. Und von dem her kannst du noch einmal lesen. Nein, das ist nicht so.
Ab
1815 genau angefangen, man hat nicht Marignano verloren, nachher erklärt, wir sind neutral. Aber was du jetzt alles gesagt hast, ist alles mehr oder weniger falsch. Erstens, die Schweiz hat nie Soldverträge abgeschlossen, einfach mit den meistbietenden, das ist in dem Sinne nicht der Fall. Nein, die Schweizer nicht, das stimmt nicht, sondern man hat durchaus auch immer politisch gedacht, immer strategisch gedacht. Man hat vor allem das Abkommen gehabt mit Frankreich. Das war sehr ein gutes Abkommen gewesen. Und die anderen Abkommen hat man daneben gehabt. Ist nicht nur um Geld gegangen, sondern ist auch immer um strategische Überlegungen gegangen. Erstens. Zweitens. Reisläuferei war für die Neutralität null Problem gewesen. Im 18. Jahrhundert hat man das nicht als unneutrales Verhalten angeschaut. Das war im 20. Jahrhundert anders gewesen. Das hat man anders. Das ist ja der Witz, warum ich gegen die Neutralitätsinitiative bin, vom Christoph Blocher, weil du die Neutralität von Jahrhundert zu Jahrhundert ist immer wieder ein bisschen anders interpretiert worden. Aber die Schweiz war immer neutral gewesen, wenn man Zeitgenossen fragt. Das war im 17. Jahrhundert schon der Fall gewesen, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert. Und da müssen wir es halt vielleicht neu definieren.
Also gut, und in Frankreich hat es geheißen, pas d'argent, pas de Suisse. Also man hat ohne Geld hat man einfach keine Schweizer gehabt. Es war also dort eine reine kommerzielle Aktion gewesen und hat auf die Art und Weise
bei dich Deckel, nein, das stimmt nicht, Roger. Das ist einfach vollkommen falsch. Wie es immer darum gegangen ist, dass man als Gegenleistung, zum Beispiel von den Franzosen, hat man faktisch einen militärischen Schutz gehabt. Es ist nicht nur einfach um Geld gegangen.
Aber
es
ist
um
ganz Neutralität.
Man hat Salz bekommen, man hat Zugang bekommen zum französischen Binnenmarkt und so weiter. Das hat aber alles damals als neutral gelten, weil man gleichzeitig auch Verträge hatte, zum Beispiel mit Spanien, mit Österreich und so weiter. Die Schweiz gilt seit dem 30-jährigen Krieg in Europa als neutral.
Also, am Samstag ein Artikel vom Erik Guyer, Chefredakteur von der NZZ, den du ja unglaublich schätzt und so, hat in dem Zusammenhang folgende zwei Sätze auch noch geschrieben. Tatkräftig unterstützt Russland die von der SVP vertretene Neutralitätsinitiative, über die im September abgestimmt wird. Doch eine Einmischung des Kremls in die Abstimmung will Blocher partout nicht erkennen. Hier ist augenscheinlich etwas zusammengewachsen, was zusammengehört. Das ist also happig. Zusammengewachsen, was zusammengehört. Blocher und Putin. Der Putin freut sich über den Blocher, der ihm hilft, in seiner Haltung in Europa, möglicherweise in seiner Absicht, Europa anzugreifen.
Ja, das ist ein bisschen bösartig.
Was?
Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, Christoph Blocher hat mit dem Wladimir Putin nichts zu tun.
Aber der Putin
und
mit Blocher?
Er ist auch nicht russlandfreundlich. Er hat eine sehr differenzierte Ansicht, was Russland
aber
betrifft.
Was sagst du da dazu?
Jetzt zu was, was der Erik Guyer schreibt über das. Ja, es ist selbstverständlich so, dass für die Russen die Neutralitätsinitiative interessant ist, wie sie natürlich können, oder der Putin zumindest, seinem eigenen Volk gegenüber sagen, ja, wir sind nicht so isoliert in Europa. Ja, wir haben durchaus auch, zum Beispiel sogar in der alten neutralen Schweiz, haben wir noch Freunde, die sagen, sie wollen wieder neutral sein. Das ist Innenpolitik, das hat relativ wenig zu tun. So dumm und so naiv sind die Russen nicht. Dass sie das Gefühl haben, sie können bei uns irgendeine Abstimmung beeinflussen. Da geht es um Innenpolitik. Der Putin ist in der Defensive. Der Putin hat ein enormes Problem, weil er nämlich militärisch keinen Erfolg mehr hat. Und deshalb braucht er das.
Also der Putin will überall in der Welt Abstimmungen, will er beeinflussen. Direkt, indirekt, offen oder hybrid oder wie das immer ist. Also du bist ja immer der Meinung, noch die Schweiz braucht eine starke Armee. Der General Petraeus ist der wichtigste US-General überhaupt. Er hat gesagt, es gibt eine neue Kriegsführung und die kann man nur lernen von der Ukraine. Alles, was wir bis jetzt hatten, von den Panzern, die nicht mehr funktionieren, weil die werden so abgeschossen von Drohnen bis zur Artillerie, geht nicht. Wir brauchen die Ukraine. Also die Schweiz braucht die Ukraine. Know-how von der Ukraine. Und auf dem müssen wir uns irgendwie da zurechtfinden und sagen, dort müssen wir es holen und sind dann halt nicht mehr ganz so neutral.
Mal, das ist ja immer so gewesen. Man hat immer sich ausgerichtet an denen, die einen Krieg führen müssen. Während der Französischen Revolution hat man von den Franzosen gelernt, nachher von den Preußen, nachher vielleicht von den Engländern, nachher von den Deutschen. Das ist doch normal.
Die Schweiz muss man aber holen.
Ja immer, nein, nicht holen. Du musst ja vor allem schauen, was sie machen. Und ich meine, nur wegen der Neutralität in den 30er Jahren hat man zum Beispiel sehr viele Schweizer Offiziere entweder auf Paris an die Kriegsakademie geschickt oder auf Berlin an die Kriegsakademie. Die sind ausgebildet worden von den Deutschen, die sind ausgebildet worden von den Franzosen. Das hat man immer gemacht in der Schweiz und das war nicht ein unneutrales Verhalten gewesen.
Gut, also es wäre wichtig, dass man also den Know-how von der Kriegsführung, von der Zukunft uns holt, an dem Ort, wo das vorhanden ist. Das ist übrigens Christoph Blocher im Doppelpunkt am nächsten Sonntag bei mir in der Sendung am 11. Reden wir über die Hitzewelle, Trockenheit. Letzte Woche haben wir darüber geredet. Du hast dann erwähnt, plötzlich ganz überraschend, die Landwirtschaft profitiert ja vom Klimawandel, Produktion sei weltweit massiv gestiegen. Hat mich total überrascht und ich habe natürlich nicht sofort Gegenargument zur Hand gehabt. Das ist deine Technik. in dieser Sendung immer wieder vorgehen. Dabei ist alles, was du gesagt hast, falsch gewesen. Der Klimawandel hat nicht die Landwirtschaft befeuert. Die Landwirtschaftsproduktion ist weltweit aus sehr, sehr vielen Gründen aufgegangen, die wir gar nicht alle erwähnen müssen. Und ohne Klimawandel wäre es wahrscheinlich noch besser gegangen. Also du hast einen konstruierten kausalen Zusammenhang, den es gar nicht gibt. Mehr Landwirtschaft, also gut für den Klimawandel.
Gut, im Gegensatz zu dir habe ich es schön differenziert gemacht. Erstens hast du gar nicht gewusst, dass die Erträge zugenommen haben. Das hast du nachher selber nachgeschaut und hast gemerkt, ah, der Sohn hat recht.
Nein.
Seit den 60er Jahren nimmt die landwirtschaftliche Erträge massiv zu, hast du nicht gewusst in der Sendung. Zweitens, der Anteil vom Klimawandel ist total umstritten. Es gibt zuerst, da sind wir uns ja einig, Dünger, Produktivitätssteigerung und so weiter ist der Hauptfaktor. Und der andere Faktor ist umstritten. Es gibt die wie du, und das sind natürlich die Leute, die gerne den Klimawandel als riesiges Problem würden anschauen, die sagen, ja, es wäre noch viel mehr möglich gewesen an Ertragssteigerung, wenn der Klimawandel nicht da gewesen wäre. Das kann sein, wir wissen es aber nicht, weil die Produktivitätssteigerung von der Landwirtschaft haben ja auch damit zu tun, dass man reagiert hat auf den Klimawandel und gewisse Sachen gemacht hat, die es verbessert haben. Zweitens ist völlig unbestritten, da kannst du eine NASA-Studie anschauen, unser Planet wird immer grüner und grüner und grüner, es kommt immer mehr Vegetation dazu und dort ist der Zusammenhang vollkommen klar, mehr CO2 in der Atmosphäre führt zu mehr Pflanzenwachstum und dass das der Landwirtschaft hilft, liegt auf der Hand und es gibt Dutzende von Studien jetzt, die das eindeutig belegen.
Also, du bist dafür, dass es mehr CO2 gibt. Also mehr Erwärmung.
Sondern ich nehme es zur Kenntnis, dass es passiert und es wird die nächsten 200 Jahre nicht abnehmen. Und die Leute, die behaupten, man könnte das stoppen, die tun den Leuten Sand in die Augen streuen. Wir müssen uns damit abfinden, dass es wärmer wird und dass unser Anteil da ist, aber wir können nicht von einem Tag auf den anderen auf unsere ganze Energieversorgung verzichten. Das können nur Leute, die gerne in der Steinzeit leben.
Gut, und dort lebst ja du vor allem einen
Tag. Nein, ich lebe nicht in der Steinzeit.
Das geht nicht.
Ich verzeihe Gott verdeckel nicht einfach die Zeug, dass du mich nachher zitierst, im Gegenteil.
Ich kann nicht einmal einen halben Satz können sagen, Markus, hörst du mal auf. Das heißt, von einem Tag zum anderen muss man das ändern. Nein, es gibt Klimaziele, die sind genau definiert. Bis 2040, bis 2050, was man dort machen kann, wie man auf Ausstoß null ist. Aber du machst dich immer lächerlich über die erneuerbare Energie. Der Solarstrom, die Windräder und so weiter und so fort. Dabei haben wir jetzt gerade gemerkt, in dem Sommer, wie Strom wichtig ist, Solarstrom, weil bei tiefem Wasserstand hat man weniger können Strom produzieren. Und da sagt man noch, die Schweiz ist ja klein, das ist ja gar nicht wichtig und so. Auch noch ein Argument von Leuten, wo du irgendwie und dann sage ich einfach, ja, dann zahle ich auch keine Steuern mehr. Weil die Schweiz wird nicht ärmer, wenn ich keine Steuern zahle. Ist doch gar nicht wichtig. Nein, wir müssen alle etwas machen.
Wir sind ja die Einzigen. Frag mal Chinesen und die Inder, das Argument ist doch ganz anders und du kehrst völlig um.
Moment,
dass
ich bin
du
noch nicht
Steuern
fertig.
Musst zahlen, gut.
Nein, also, ich mache etwas. Ich glaube, alle müssen etwas machen. Seit 15 Jahren fahre ich ein Elektroauto. Ich habe Solarpanel für Strom und für Warmwasser. Ich habe eine Wärmepumpe und jeder, der irgendwie das sieht, muss einen Beitrag geben. Was ist dein Beitrag, Markus?
Du fliegst regelmässig auf Ibiza. Das ist eine der grössten Klimaschädigungen, die es gibt. Ja, wie gehst du mit dem Bötli?
Nein.
Gehst du mit dem Ruderisch auf Ibiza?
Markus,
gehst du dort? Wie tust denn du heizen?
Ja,
wie
tust
du heizen?
Mit Wärmepumpe.
Also, Ibiza fliegst du auf Ibiza oder fliegst du nicht auf Ibiza? Wie viel Mal fliegst du auf Ibiza im Jahr? Bitte,
Markus,
bitte Zahl. Ich fliege nicht so viel wie du.
Ja, gut.
Viel weniger. Mein CO2-Ausstoß ist wahrscheinlich viel kleiner als deiner.
Also, ich sage dort, wo man kann sparen.
Wieso kannst du nicht sparen? Du kannst auch in Menge deiner Phone haben.
Ja, gut. Also, wie du, wo auch eine geerbt hast, ich habe alles selber müssen erarbeiten, kann es nicht können erben, etc. Tatsache ist, dort, wo man kann sparen, sollte man es machen. Ich warte darauf, auf die Elektroflugzeuge, bis die kommen. Aber beim Auto kann man es machen. Aber du kaufst einen Diesel eigentlich, um ein Zeichen zu setzen. Ich kümmere mich einen Scheiß um
aber
das Klima.
Aber dann kannst du ein Zeichen setzen und diesen Fuß in Ibiza verkaufen. Ich finde das hervorragend, dass du so ein unglaubliches Vermögen hast können selber erwirtschaften und eine Ferienwohnung kannst kaufen. In Ibiza finde ich irrsinnig, anerkenne. Aber wenn es dir so wichtig wäre, wie du behauptest, würdest du eine Wohnung kaufen im Engadin oder im Tessin? Tessin ist auch schön. Aber du fliegst immer auf Ibiza. Ich lasse kann man von dir nicht sagen, ich habe einen grösseren CO2-Abdruck als du. Du hast viel grösseren.
Ich bin der Meinung, dass eben das mit der Flugscham etc., das ist völlig übertrieben worden, ist auch nicht so wichtig. Aber vor allem sollte man dort, wo man es kann machen, dort, wo man es kann machen, sparen. Dort sollte man es machen. Und ich bin nicht der Meinung, dass man die Lebensqualität sollte irgendwie zurückfahren. Du forderst von mir, dass ich jetzt wie du ins Engadin gehe. Aber nein,
gut,
die Lebensqualität, dass die Leute auch in die Ferien fahren, fliegen, neu mit anderen fliegen, ohne dass sie sich schlecht fühlen. Aber dass dort, wo sie es machen können, dort sollten sie es machen. Und dort machst du nichts. Du machst dich nur lächeln. Du schreist nur immer Atom. Das ist alles Einzige, wo du
das,
bleibst.
Nein, weil das wirklich eine vernünftige Antwort wäre auf den Klimawandel, wo du ganz genau weißt. Und die Leute, die behaupten, wir haben netto null 2050, die lügen dich an. Die lügen dich total an. Es wird nie möglich sein, 2050 zu erreichen, netto null. Niemand, der daraus kommt, glaubt an das. Man tut den Leuten Sand ins Auge streuen. Der Punkt ist der. Wir können auf Öl auf weitere Sicht nicht verzichten. Wir werden auch Ende Jahrhundert noch Erdöl brauchen und Erdgas auch. Und man sollte den Leuten es eher die Worte sagen. Die Worte heisst, wir brauchen für unseren Lebensstil, nicht nur für Ibiza, sondern für unseren Lebensstil, wo ich völlig deiner Meinung bin, ich will nicht, dass wir den Lebensstil reduzieren müssen. Für das brauchen wir Erdöl, wir brauchen fossile Brennstoffe. Es wird wärmer wegen dem. Es wird wärmer. Aber wir können mit dem umgehen. Und die Kosten, die wir haben, um mit dem umgehen, sind viel, viel kleiner als der Versuch, auf die fossilen Brennstoffe zu verzichten.
Also, man muss vielleicht nicht verzichten, man muss es aber runterfahren. Das haben sogar die Chinesen gemerkt, mittlerweile, die 3/4 von der weltweiten von Solarpanel produzieren und auch einsetzen.
Und 90% von ihrem Strom immer noch mit Kohle, Öl und stimmt, Atomkraft nicht. Und Wasserkraft machen. Mal, es stimmt, Roger. Ja. Und du erzählst einfach Blech. Ja. Die Chinesen schauen überhaupt nicht auf das. Sie machen das, wie sie wissen. Die Europäer sind dumm genug und fallen auf sie.
Also, aber du fällst nicht ein. Du fährst noch Diesel, neue 100 Jahre fährst
ja,
du Diesel.
Mit Vergnügen, mit Vergnügen und Überzeugung. Nein. Und solange der Roger Schawinski auf Ibiza fliegt, habe ich ein sehr gutes Gewissen. Gut, also, weil mein CO2-Ausstoß ist kleiner als deiner.
Ja, also das weiss ich nicht. Du bist auch mit deiner Familie schon in Amerika gewesen.
Aber nicht so viel wie du
ja, in Ibiza. Ja, Amerika ist noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Da fliegst du 9 Stunden und ich fliege 1,5 Stunden.
aber nicht alle 2 Monate.
Da kann ich 6 Mal dort hingehen, bis du einmal in Amerika gewesen.
Auf Amerika fliegst
nein.
du auch. Also aber du
da,
ja nicht.
Nein, ich bin seit Jahren nicht mehr in Amerika. Ja, aber gleich, jetzt müssen wir uns das nicht vorher. Ich bin der Meinung, man muss eine Haltung haben. Und du hast eine falsche Haltung. Du sagst, es nützt nichts, es wird einfach weitergehen. Und ich meine, gerade den Sommer, wo man gemerkt hat, man hat kein Wasser mehr. Ich bin im Tessin gesehen, über das Wochenende. So trocken ja. hat man das noch
aber das
nie
sind zwei
erlebt.
Verschiedene Sachen. Das eine ist der Klimawandel, den ich ja gar nicht bestritte. Und dann wird es wärmer.
Aber du
ja.
machst nichts dagegen.
Es wird wärmer, weil das nicht geht. Wohl. Weil das nicht stimmt. Schau doch die Zahlen an. Ja. Wir machen seit 30 Jahren die Scheisspolitik, die falsch ist. Und wir haben den CO2-Ausstoß sogar erhöht. Wir haben den erhöht. Es ist doch die Leute für dumm verkaufen. Nein. Wenn man denen sagt, du kannst mit Sparen und Tesla fahren, kannst du das Problem lösen. Es stimmt nicht.
Gut, also wenn wir eben das nicht gemacht hätten, die ersten Schritte, hätten wir noch viel mehr CO2, ist zum Teil runtergegangen sogar. Und man muss einfach versuchen, das anzubringen. Aber wieso du dich so dagegen wehrst, das habe ich immer noch nicht begriffen. Warum du dich so wirklich, also einfach Atom, obwohl du weißt, dass wir in den nächsten 20 Jahren kein Atomkraftwerk
also,
werden.
Also Roger, gehen wir auf ein anderes Beispiel. Die Kommunisten haben behauptet, wir können mit der Revolution die Welt besser machen.
Oh mein Gott.
Nein, jetzt lass mal gut zu. Und ich meine es ganz ernst, ich nehme mir jetzt sehr Mühe.
Stinkt mir.
Es gibt doch Ideen. Es gibt doch Ideen, die gut tönen und die viel versprechen und nicht funktionieren. Und du bist selber Unternehmer und weißt genau, das ist ganz normal als Unternehmer. Man vertritt zuerst etwas, nachher sieht man, es funktioniert nicht und dann tut man es korrigieren. In der Politik passiert das selten oder häufig erst 50 Jahre, nachdem Katastrophe eingetreten ist. Den Klimawandel können wir nicht so bekämpfen, wie der Balthasar Glättli das meint. Und wieso, dass du an Balthasar Glättli mehr glaubst als mir, das ist dein Geheimnis.
Also wieso du den Kommunismus mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis in Bezug auf den Klimawandel einfach vergleichst, das zeigt mir, dass du wirklich argumentationsfrei bist.
Du kannst es nicht auseinanderhalten. Ja? Du kannst es nicht auseinanderhalten. Der Klimawandel ist das eine. Dort hat man gewisse wissenschaftliche Belege. Und das andere sind Methoden. Und wir reden jetzt über die Methoden. Wir reden darüber kann man eine Energieversorgung organisieren, nur mit Solar und Wind, ohne Atomkraftwerk, ohne Gaskraftwerk, ohne Kohlekraftwerk, ohne Erdölkraftwerk. Man kann es nicht!
Frag jeden Ingenieur, man kann es nicht. Und wenn du da einfach, das ist zu viele verschiedene Sachen, die Rezepte, die die Grünen vertreten, die funktionieren nicht. Bitte sofort korrigieren.
Gut, also die Fossilen müssen zurückgebaut werden, sonst werden wir eine ganz schlimme Welt, werden wir unseren Kindern und unseren Enkeln hinterlassen. Und die ersten Vorzeichen haben wir jetzt in diesem Sommer schon gesehen. Okay, nächstes Thema.
Sie besitzen oder verwalten eine Liegenschaft. Mit Antico von Hering schaffen Sie zusätzlichen Wohnraum auf bestehenden Gebäuden. Dank Grundsystembau lassen sich Gebäudeaufstockungen effizient, ressourcenschonend und in kurzer Bauzeit realisieren. Wir begleiten Ihr Projekt von der Studie bis zur Schlüsselübergabe. Alles aus einer Hand. Prüfen Sie jetzt das Potenzial von Ihrer Liegenschaft auf hering.ch.
Gemäss Markus Somm ist Donald Trump der schlechteste Präsident der Vereinigten Staaten. Aber meiner Meinung nach, wenn wir darüber reden, ist er auch noch der korrupteste. Und darum frage ich dich, Markus, was haltest du von Insider-Deals an der Börse?
Ja, das finde ich, das kommt sehr darauf an. Früher war das völlig egal, kein Problem. An der Börse hat man immer davon gelebt, dass man andere Informationen hat, bessere Informationen. Gewisse Informationen hätte man wahrscheinlich nicht dürfen nutzen. Jetzt ist das gesetzlich klar geregelt. Und von dem her, wenn der Donald Trump solche Sachen macht, dann gibt es dort ein Gesetz und dann wird er auch verfolgt und so weiter. Aber mich langweilt die Diskussion, weil die Politik in Amerika ist schon lange sehr korrupt auf beiden Seiten. Republikaner und Demokraten, beide super korrupt. Donald Trump tut sicher eine neue Spitze erreichen, auch was Transparenz von seiner eigenen Korruption betrifft. Aber wie gesagt, mich interessiert viel mehr seine Politik und dort finde ich nach wie vor, ich sage es noch einmal, Iran-Politik nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Also, wieder mal so eine typische Wischiwaschi-Antwort. Also, es geht darum, wenn man Informationen schneller hat, hat man Vorteile an der Börse. Und so haben Trump-Ankündigungen im Zusammenhang mit dem Irankrieg sofort zu Börsenreaktionen geführt. Der Trump hat das gemerkt und hat gesagt, oh, da kann ich ja das nutzen. Und hat jetzt etwas Neues erfunden, ein neues Geschäftsmodell. Er gibt gegen 100'000 Dollar im Monat Informationen früher raus, an gewisse Leute, die zahlen, als alle anderen. Und die können dann an der Börse schneller reagieren. Das ist Korruption im äußersten Mass. Er kassiert dort ab mit Insider-Infos. Und in Amerika geht das im Moment noch durch. Man ist so viel schon gewöhnt von dem Donald Trump, der so schamlos ist, dass nicht einmal da so eine richtige Reaktion ist. Und die Trump-Crime-Family kassiert weiter. Du hast immer ja geredet von der Biden-Crime-Family. Und hast gesagt, was? Es geht um 20 Millionen, 20 Millionen. Da geht es um 2 Milliarden. Wieso habe ich von dir den Ausdruck Trump-Crime-Family noch nie gehört? Mhm. Das ist wirklich eine Crime-Family.
Nein, finde ich nicht. Ich finde nach wie vor Joe Biden etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Ich finde auch die anderen Leute, Bill Clinton war sehr korrupt und so weiter. Also es ist, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, Korruption, blabla. Ja, wenn es dir nicht passt, musst du ja nicht blabla sagen, dann musst du mich ja nicht fragen.
Es ist kein Vergleich, es geht um Milliarden.
Für mich ist es genau das Gleiche. Ich finde, Trump tut es übertrieben, ich finde es nicht gut. Ich bin auch überzeugt, dass wenn es so geschildert worden ist, wie es du jetzt geschildert hast, ist es sicher illegal. Da wird er tot sicher juristische Schwierigkeiten bekommen oder seine Familie, das ist ja völlig klar. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich die Leute anschaue, vor allem auch seinen Schwiegersohn oder den Brüder vom Schwiegersohn, die können etwas, die sind 300'000 Mal intelligenter als der birrenweiche Hunter Biden. Von dem her, wenigstens sind sie korrupt auf einem höheren Niveau. Und wie gesagt, mir geht es beim US-Präsidenten darum, was macht er inhaltlich für eine Politik. Kennedy war auch korrupt gewesen. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, ich will eine gute Politik.
Also, Korruption auf höherem Niveau, das ist ein Begriff, den müssen wir uns merken. Das heisst, also im grösseren Stil natürlich nehme ich an, wenn es um viel mehr Geld geht. Also, die Irankrieg, reden wir über den noch, der läuft nicht so, wie du hoffst. Wieder kein Angriff von den USA in der letzten Woche. Was hat man gehört? Donald Trump hat eine neue Idee. Hast du von seiner Idee gehört? Die Strasse von Hormuz will er annektieren und sie neu nennen Strait of America.
Das finde ich super.
Das finde ich super,
weil es würde übersetzen. Wenn er es würde übersetzen, wäre das super.
Wie soll
er
es übersetzen?
Er macht es nicht. Er könnte das. Militärisch
Nein,
könnte das.
Nein,
natürlich könnte
wieso
das.
Macht es dann nicht?
Ja, weil es eben viel zu mühsam ist und weil es viel zu riskant ist und er hat bald Wahlen. Und er will eigentlich nicht den Krieg noch haben in den Wahlen. Und er wird ihn noch haben. Und ich mache dir jetzt Prophezeiung, es wird noch lange weitergehen, wenn es so weitergeht.
Genau.
Weil er einfach, er zögert immer wieder, anstatt dass er zuschlägt. Ich verstehe es nicht und ich finde es nicht gut und es bleibt dabei meiner Einschätzung. Wenn er das nicht endlich löst, dann wird er als einer der schlechtesten Präsidenten in Geschichte.
Also, er hat ja zwei Hauptversprechungen gemacht als Kandidat. A, Preise gehen ab, am ersten Tag schon, sie sind aufgegangen. Die Inflation ist 3,5% und die Leute sind total sauer über die Wirtschaftsentwicklung. Und no endless wars anymore. Kein endloser Krieg. Und genau das könnte jetzt einer werden, weil die Iraner, die hören nicht auf. Die könnten jetzt sogar noch angreifen. Man hört, die könnten noch angreifen. Es ist nicht nur der Donald Trump, der kann entscheiden, wie lange der Krieg geht. Und es könnte jetzt zu einem endless war werden, wo die Amerikaner wieder verlieren.
Ja gut, das heisst wieder. Also alle die Kriege haben es nicht verloren.
Ah ja, Vietnam hat nicht verloren.
Vietnam ist eine Ausnahme. Aber die Dinge,
Afghanistan
haben sie nicht verloren. Nein, Afghanistan haben sie nicht verloren. Sie sind selber zurück. Nein, das ist überhaupt
ja, nicht
vergleichen.
Wenn du weggehst und es geht um, hat man dann nicht verloren.
Du kannst nicht vergleichen. Der Punkt ist, Niederlage ist etwas anderes, fragt die Deutschen. Das ist eine Niederlage, aber nicht, was die Amerikaner erlebt haben. Aber noch einmal zurück zu seinem Problem. Ja, er hat genau das gesagt und er hat immer noch sehr viele einflussreiche Leute in seiner eigene Verwaltung, die dieser Meinung sind, dass man das kann, sehr schnell abstellen kann. J.D. Vance ist auf dem absoluten Irrweg, wahrscheinlich unter Einfluss von Tucker Carlson. Noch einmal, die Amerikaner können den Krieg gewinnen, aber sie müssen sofort und entschlossen reingehen. Und das will der Trump nicht. Und da wird noch total heimsuchen, wenn er so weit.
Also, sie können den Krieg nicht gewinnen. Sie haben völlig falsch eingeschätzt. Ihr Munitionslager ist weitgehend leer und der politische Wille ist nicht vorhanden. Und der Donald Trump hofft, wie du, nein, du hoffst auf den Krieg. Viele hoffen, dass die Iraner einfach zusammenklappen, aber die klappen einfach nicht zusammen.
Ja, sie werden aber zusammenklappen. Das,
aber
ist, das ist wie die Leute, die das Gefühl haben, der Albert Speer kann alles. Nein, der Albert Speer hat auch nicht können. Die Deutschen sind zusammengebrochen. Irgendwann spricht so ein Regime zusammen unter dem Druck. Der Punkt ist, ob Donald Trump den Druck aufrechterhält. Und das ist bis jetzt immer noch der Fall. Bis jetzt haben wir immer noch die Blockade. Bis jetzt hat der Iran immer noch totale Probleme, ihr Öl zu verkaufen. Und solange das so ist, sind sie in der Defensive.
Ja, Albert Speer, jetzt erwähnt er den als Verlierer.
Ja,
nein, Markus Somm,
die Iraner sind Nazis. Jetzt hör doch mal auf.
Was?
Willst du jetzt anfangen, die Iraner noch verteidigen?
Nein, aber
die Iraner sind Nazis. Und es geht um das. Und sie haben nichts anderes zum Ziel als die Vernichtung von Israel. Und ich verstehe nicht, warum du die Iraner noch fast in Schutz nimmst.
Nein.
Du bewunderst die noch. Hast du das für diesen irrsinnig? Nur weil du hassest den Trump mehr, als du die Iraner hassest.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde die allerschlimmsten, aber sie sind leider am Drücken und haben Amerika gedemütigt und werden das weitermachen.
Wo denn?
Der Albert Speer, der einfach so ein paar Bauten gemacht hat im Krieg, der ist nicht der entscheidende Punkt. Aber an Markus Somm kommen irgendwelche Namen in sich.
Ja,
einfach
gut, tun wir schnell den Roger Schawinski aufklären. Gut. Albert Speer war der Rüstungsminister für den Deutschen. Er hat die Rüstungsproduktion von den Deutschen etwa seit 1941 auf 1945 verdoppelt und verdreifacht. Der hat etwas können, lieber Roger.
Ja,
er hat etwas können und er war entscheidend für den Rüstungserfolg der Deutschen. Deshalb haben die Amerikaner ihn auch so bewundert. Das zur Information. Er war schon mal Architekt, aber im Krieg schon lange nicht.
Also, aber gut, hat er überhaupt keinen Zusammenhang mit der Situation in der Straße von Hormuz, die jetzige, der Krieg gegen die Nazis in Deutschland, wo die Amerikaner dann in Normandie kommen, in Italien und so weiter, mit Hunderttausenden von Truppen. Hör doch auf, machen, es ist lächerlich. Es ist nur noch
ist lächerlich. Es geht darum, dass das ein Verbrecherregime ist, das Iran, gleich wie die Nazis. Und die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg es viel besser gemacht, als was der Donald Trump jetzt macht. Die Nazis waren viel gefährlicher als die Iran, wenn wir uns nicht diskutieren. Viel gefährlicher, gar keine Frage. Aber Iran wird nicht auf diese Methode eingehen oder wird nicht zusammenbrechen, wenn der Trump das so weitermacht, wie er es macht.
Okay, also der Donald Trump und der Markus Somm, die haben, glaube ich, beide im Moment einige Probleme, würde ich jetzt da sagen, argumentativ und aus dieser Sache rauszukommen und irgendwie versuchen, dass da noch etwas Gutes rauskommt. Ich glaube es nicht. Anyhow, wir reden weiter nächste Woche am Sonntag an den Christoph Blocher im Doppelpunkt. Danke für die Aufmerksamkeit, schönen Abend und viel Vergnügen.
Willst du Geld sparen? Musst zum Auto kommen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.